Willkommen und herzlichen Dank, dass Sie diese Aufnahme ausgewählt haben. Wir beten, dass diese Botschaft Ihr Leben prägt und verändert und wir segnen Sie im Namen Jesu.
Als ich erfahren habe, dass ich dran bin, da habe ich gedacht, ja, okay, ja. Und in dem Augenblick, wo ich ja sage, kommt mir ein Satz entgegen, der Satz, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Peter, du hast es gerade eben erwähnt. Und ich dachte, ah ja, freu dich, du darfst predigen oder so. Und ich sagte, nein, das ist, glaube ich, nicht gemeint. Er hat mir nochmal gesagt, nein, das will ich als Thema haben. Das will ich meinen Geschwistern, meinen Kindern sagen. Das will ich der Vineyard sagen. Und gut, ich habe mich dann da nochmal ein bisschen mehr betraut mit dem Thema. Wollt mal wissen, wo das steht? Ihr sagt es wahrscheinlich öfters mal, ihr erwähnt es. Die Freude am Herrn ist meine Stärke, ist unsere Stärke. Und wir ermutigen uns immer mit diesem Satz. Und ja, was ist das für ein Satz? Und dann kamen mir natürlich so diese schönen Bilder von, oh, ich habe dann im Internet nachgeschaut. Und sicherlich, wenn ich euch das so erzähle, kommen so ein paar Bilder in eurem Sinn, wie wohl eine Freude ausschaut. Und ich kann das hier nicht so mit dem Laptop und so, deswegen habe ich meinen Assistenten hier. Und der macht es, damit es ja nicht fehlläuft. Hier, ich habe euch mal ein paar Bilder mitgebracht, das ein bisschen ausdrückt, die Freude. Ist das nicht klasse? Ah, da ist der Steffen, habe ich schon dran gedacht. Hier. Die strahlen, hä? Wow, wann war das letzte Mal, wo ihr da drauf wart? Ah, das ist auch ein schönes Bild. Das ist auch ein sehr ausdrucksvolles Bild. Das ist die Susanne von hinten. Das ist der Thomas, als er 25 Jahre alt war. Ja, das waren schöne Bilder, stimmt's? Das ist so, sorry, ich weiß nie, wann eine Pause ist zum Trinken. Das sind richtig schöne Bilder und ich könnte stundenlang klicken, klicken, klicken und das ist schön und das ist schön. Es war mir vielmehr sehr schwer, die Bilder da auszusuchen. Aber ist es das, was Gott gemeint hat? Ist es das, was Gott damals Nehemia dieses Wort gegeben hat? Weil dieser Satz, der Herr ist, die Freude am Herrn ist unsere Stärke, hat er denn in Nehemia gesagt. Und ist es das, diese Freude, die wir hier so sehen? Wahrscheinlich wohl kaum. Weil die Freude, die wir sehen hier, die ist nicht so, kommt da Stärke dabei raus? Ich weiß nicht. Vielleicht den, der jetzt da das Haus gebaut hat, der ist jetzt stark, hat endlich ein Dach über dem Kopf. Aber dieser Satz, das ist es nicht. Die Bilder drücken das nicht aus, was dieser Satz ausdrückt. Und schauen wir doch mal diesen Vers an. Es ist mal den Vers. Darum sprach er zu ihnen, geht hin, esst fette Speise und trinkt süße Getränke und sendet Teile davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Darum seid nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist eure Stärke. Wenn ihr richtig hinseht, das hat so drei Teile. Deswegen habe ich gesagt, das steht in Nehemia 8, Vers 10c. Nämlich der erste Teil ist, trinkt und esst und teilet mit den anderen. Der zweite Teil ist, denn dieser Tag ist unserem Herrn heilig. Und darum seid ihr nicht bekümmert, denn die Freude am Herrn ist unsere eure Stärke. Und wir wollen uns mit dem letzten mehr befassen, weil das ist so gängig und das ist so tiefsinnig und das ist nicht nur mal einfach nur zum Dahinreden und ja, es wird schon gehen, der Herr, wenn wir mit dem Herrn sind, dann sind wir stark. Was beinhaltet? Und das wollte ich einfach mit euch ein bisschen auseinanderklamüsern. Und Gott hat diese Stelle in eine besondere Stelle gestellt in Nehemia oder beziehungsweise in dieser Zeit. Das ist eine Zeit, wo die Israeliten, denen ging es nicht gut. Denen ging es überhaupt nicht gut. Und Nehemia war zur Zeit des Königs Artasaster. Genau, Artasaster, ich habe es geübt, echt. Zu der Zeit war Artasaster der König und Nehemia war der Mundschenk, sein Mundschenk. Ihr wisst, was ein Mundschenk ist, ne? Das ist jemand, der unseren neuen Freunde, der König hat jemand, der zuerst sein Essen isst, um rauszufinden, ob es nicht vergiftet ist. Ob das ein gutes. Stimmt's? Na, so kennt ihr das auch, hoffe ich. Also, da ist ein gewisser Vertrauensbeweis zwischen König und den Mundschenk. Und in der Zeit ist es so, Jerusalem liegt in Schutt und Asche und das Volk ist in einem schlimmen Zustand. Nehemia erkennt die Gründe, durch die sein Volk hineingeraten sind. Also Nehemia hört, was passiert ist mit seinem Volk und ihm tut es auf einmal leid. Es packt ihn und er versteht es auf einmal, warum sie in dieser Situation sind. Ja? Und er erkennt, hey, sie waren nicht gehorsam. Sie haben den Platz verlassen, den Gott ihnen zugewiesen hat. Sie haben sich aus Gottes Gegenwart haben sie sich bewegt, haben sie sich rausbewegt. Und was war die Konsequenz? Die Amoriter und die Mennoniter oder wer auch immer, die Iter, die damals wirklich ganz die Völker, die die Israeliten bekämpft haben, die haben sich natürlich sind über sie hergefallen. Also diese kleine Geschichte oder diese kleine Kurzfassung ist wirklich eine Geschichte, die über 8 Kapiteln vorher bis zu diesem Punkt hinkommt. Und Israel war, denen ging es gar nicht gut. Sie waren gefangen genommen worden, sind verschleppt worden, ihre Kinder wurden misshandelt, ihre Männer wurden getötet. Also eine ganz schlimme Situation. Und was macht Nehemia? Er geht hin und er beugt sich vor dem Herrn und sagt, Herr, das ist wirklich schlimm, was passiert ist. Vergebt mein Volk. Also er beugt sich vor Gott und tritt für sein Volk vor dem Stellvertreten und bittet um Vergebung vor Gott. Das wiederum, das was Nehemia macht, ist für den König, dem kommt es zu Ohren und es imponiert ihn. und sagt, hey Nehemia, du siehst so traurig aus, was ist los? Und Nehemia wollte nicht so ganz mit der Sache raus. Und der König hat gebohrt und sagte, hey, ich kenne dich anders, was ist mit dir los? Und was war? Dann kam er raus und sagt, ja, mein Volk darbt und so weiter. Er erzählt ihnen die Geschichte. Und dann sagt der König, weißt du was, ich erlaube dir, nach Jerusalem zu gehen und dort dein Volk zu dienen. Du sollst ihnen helfen, dass sie wieder aufgebaut werden. Du sollst ihnen wieder eine Hoffnung geben. Nehemia hat sich das nicht zweimal sagen lassen und ist gegangen. Ist nach Jerusalem gegangen, wurde gleich als Statthalter eingestellt, und weil die Israeliten haben gemerkt, hey, der wird uns helfen. Und gleich wurde er als Statthalter gestellt. Er hatte da auf einmal das Sagen. Und fing an natürlich die Stadtmauer zu verbessern und aufzubauen. Und dann die Stadt, also so ging es dann weiter, dass sie auf einmal angefangen haben, ja, jetzt müssen wir ran. Nehemia versuchte Frieden und Gerechtigkeit und Ordnung in das Volk wieder herzurichten. Obwohl selbst seine Geschwister nicht gerade sehr kooperativ waren. Es hat sich gezeigt, dass einige der Israeliten sehr widerspenstig sind. Und trotzdem hat Nehemia nicht losgelassen. Er hat es gemacht und Gott hat ihn bestätigt. Und es hat das Volk gemerkt. Das ist der Zustand. Ja, er hat nicht losgelassen. Nehemia stand fest mit dem Herrn. Als die Stadt einigermaßen wiederhergestellt wurde, also einigermaßen so, wurde das ganze Volk dann auf einmal zusammengerufen. Da wurde jetzt mit der Shofar oder wie auch immer, was sie vielleicht damals hatten, und hat den Schriftgelehrten Esra gerufen, und Esra war ein Schriftgelehrter, der hatte dann aus dem Wort lesen sollen. Also er hat diese Schriftrollen gebracht, das Wort Gottes, und hat daraus gelesen. Und alle sollten kommen. Alle, erwähnt es in zwei Kapiteln, woher er die Leute alle rausgeholt hat. Also dem Nehemia war es wichtig, dass wirklich alle hier vor dem Wort Gottes stehen und hören und verstehen. Also ihm war es nicht wichtig, ja, kommt ihr einfach mal und setzt euch hin und lasst durch. Nein, sie sollten es verstehen. Und zwar von Frauen und Kindern, Männer, die Sklaven, die sie damals hatten, auch die Leute, die zu ihnen gehört haben, die sollten das alles hören. Jedermann sollte es hören. Und als er überzeugt war, dass sie alles gehört haben, als er gemerkt hat, hey, sie haben es jetzt kapiert, oh, ich sehe, sie haben es verstanden, dann sagt er in Nehemia 8, wir sind jetzt schon beim 8. Kapitel, in 9, da sagt er, das ist der Vers vor unserem Vers, und Nehemia, der Statthalter, und Esra, der Priester und Schriftgelehrte, und die Leviten und das Volk, die das Volk unterwiesen, sprachen zu allem Volk: Dieser Tag ist heilig dem Herrn, euren Gott. Darum seid nicht traurig und weinet nicht, denn alles Volk weinte, als sie die Worte des Herrn hörten. Könnt ihr euch vorstellen? Das ganze Volk hat auf einmal zugehört, was gelesen wurde. Und was passierte hier? Gott hat sie über ihre Sünden überführt. Und sie mussten weinen. Ihnen ist auf einmal die Augen aufgegangen. Wow, da sind wir abgebogen. Das war unser Fehler. Und da haben sie über ihre Sünden weinen müssen. Sie haben beklagt. Und hey, uns geht es doch auch so, wenn wir auf einmal merken, hey, das war nicht gut, was wir gemacht haben, geht uns danach, dass wir weinen müssen. Und hier sagt Nehemia, hey, ist gut. Er hat gesehen, dass das Volk verstanden hat, in dieser misslichen Lage, da sind wir selbst dran schuld. Das sind die Konsequenzen von unserem Handeln. Das ist das, was geschehen ist. Und sie sehen auf einmal in dieser Situation, wo sie demütig vor Gott sind, vor das Wort Gottes, sehen sie auf einmal, wow, da ist Gott. Da ist Gott und wir können nichts anderes als Vergebung empfangen. Wir um Vergebung bitten. Ja? Das ist ein ganz wichtiger Punkt und Prozess, wo dieses Volk zusammen hier gemeinsam erleben. Und das sagt eben, als der Nehemia das sieht, sagt, hey, gut, hey, okay, jetzt ist gut. Dieser Tag ist dem Herrn heilig, darum seid jetzt nicht traurig, es ist okay. Und weint nicht, denn alles Volk weinte. Und dann geht er weiter. Und weil Nehemia das spürte, dass da was abgeht, sagt er, darum sprach er zu ihnen, geht hin und esst fette Speise. Das sagt er gleich danach. Geht hin und esst jetzt. Ihr habt's nötig. Ihr habt lang genug geweint. Wenn wir weinen, ja, dann geht viel ab von uns. Ja, und da brauchen wir fette Speise, ja. Da brauchen wir was zu essen. Wir brauchen was zu trinken. Vor allem Süßes. Und dann sagt er hier, ja, trinkt süße Getränke und sendet davon auch denen, die nichts für sich bereitet haben. Es waren wohl auch andere, die wirklich nichts hatten. Denn dieser Tag ist heilig unserem Herrn. Und seid nicht bekümmert, denn die Freude an dem Herrn ist eure Stärke. Mit uns ist es doch genauso, oder? Findet ihr euch da irgendwo wieder? Situationen vom Alltag, die uns oftmals weglocken, von dieser Gegenwart Gottes, wo wir irgendwo, der Alltag hat uns fest im Griff und manchmal erkennen wir gar nicht, dass uns die Freude an unserem Herrn abhanden gekommen ist. Und diese Freude an unserem Herrn, würde ich sagen, ist hier die Gegenwart Gottes. Seine Gegenwart, die permanent eigentlich mit uns sein möchte. Das geht uns so schnell abhanden. Es ist, ja, ich würde nicht sagen, wir wollen das, aber es kommt so schleichend. Ja, wir lassen uns schnell von uns die Freude rauben. Oder ich will einfach mal sagen, schnell ist die Beziehung zu unserem Vater, macht der Feind uns richtig madig. Wir reden nicht an erster Stelle mit Gott, wenn uns irgendwelche Dinge, unangenehme Dinge vorkommen, dass wir dann uns umdrehen und sagen, oh Jesus, das war jetzt nicht, das ist oft nicht der Fall. Also mir geht es manchmal nicht so. Ich muss erstmal die Sache angehen, ich muss erstmal schauen, ob Delcy das wuppen kann. Aber ich drehe mich erst beim dritten oder vierten, wenn ich wirklich in die sitze, dann erst, ja, merke ich, ups, ich habe hier diesen Ort verlassen. Oft sind wir unachtsam und merken nicht, wie wir uns von seiner Gegenwart entfernen. Stress bei der Arbeit, das kennt ihr nicht, ne? Nö. Stress bei der Arbeit. Hier, Elke, du in der Apotheke, also du könntest auch jeden Tag bis 10 Uhr arbeiten, gell? 11 Uhr, 24 Stunden, ne? Das, ja, hey, das, Das ist wahr. Dieser Stress bei der Arbeit, das raubt uns oft unsere wirklich mit dem Herrn zusammen zu sein und von ihm diese Kraft, diese Stärke zu bekommen. Dann, wenn nicht Stress ist, dann kann es vielleicht Beziehungsproblem sein. Vielleicht Beziehungsproblem mit deiner kleinen Familie, mit dem Ehepartner. Da könnt ihr sich endlich mal einfach nur mal zusammenreißen. Ja, das wäre, und die Kinder sollen endlich mal machen, was du sagst. Gehorsam, das ist richtig, das ist wichtig. Ja, also das, da verlassen wir oft diesen Platz und stellen uns in die Mitte. Jetzt sage ich mal einen Punkt, politische Entscheidungen, die für uns ungünstig sind. Könnt ihr euch das vorstellen, dass es gibt? Nein? Wir haben es erlebt. Wir haben letzte Monate erlebt. Und zwar unser Auto, unser Bulli, den wir so, der Bobby, unser Bobby war das. Der ist gefahren. Aber der durfte nicht mehr nach Mannheim fahren, der durfte nicht mehr nach München fahren, der durfte nicht mehr nach Stuttgart fahren. Wir durften nicht mehr meine Schwester besuchen, weil wir da mit dem Wagen nicht mehr hinfahren durften. Wegen dieser Abgasgeschichte, ja. Es war ein Diesel. Der ist mit fast 420.000 mussten wir ihn verschrotten. Wisst ihr, das war eine politische Entscheidung. Da konnten wir nichts machen. Und dann kam noch dazu, dass wir gesagt haben, okay, wir brauchen einen neuen Wagen. Und die ganze Geschichte mit den ganzen Entscheidungen, politische Entscheidungen, die waren, da haben wir 10 Monate auf den neuen Wagen warten müssen. Hurra, wir haben ihn. Jetzt können wir wieder fahren, meine Schwester besuchen. Versteht ihr, das sind Situationen, wo ich denke, das ärgert mich, diese blöden Politiker. Und dann kommen die anderen Geschichten, es ist gar nicht so schlimm. Eigentlich ist diese ganze Abgasgeschichte nur alles Geldmacherei. Alles diese Dinge. Sei hin oder her, ob es richtig oder falsch. Ja, wir mussten unsere die Gesetze müssen wir folgen. Aber das hat geknirscht. Und wir haben uns geärgert. Und wir haben uns wieder geärgert, als wir die 2 Monate mehr warten müssen. Und dann haben wir gesagt, weißt du was, Gott? Wir wollen das tun, was du für richtig hältst. Und da kam Frieden. Und da kam eine Stärke. Und wir haben gemerkt, hey, ist okay. Das war okay, es kommt, wenn es kommt. Ja? Das ist mal diese politische Entscheidung. Unzufriedenheit mit uns selbst können uns auch die Freude rauben. Wir sind unzufrieden mit uns selbst. Ich meine, Frauen sind meistens unzufrieden mit ihrem Aussehen. Ja, also. Da will ich nicht viel mehr sagen, aber auch Männer kommen jetzt mittlerweile und sagen, ha, ich habe ein Bäuchle. Ja? Also wir sind unzufrieden mit uns, wir würden gern anders sein. Ja, wir würden gerne doch anders und haben eine gewisse schleichende Unzufriedenheit, die uns von Gott eigentlich wegraubt, also weglockt. Krankheit ängstigt uns. Und bedrohen uns. Hey, wenn ich einen Rainer sehe, dann ist automatisch die Rita da. Ich habe es immer noch nicht kapiert, dass sie gegangen ist. Sie ist jetzt einen tollen Platz, aber ich habe es immer noch nicht kapiert, dass die Krankheit sie gerissen hat. Und es ärgert mich. Und da müssen wir eine Zeit lang wirklich uns dem stellen. Und ich habe es noch nicht verstanden. Also Delcy hat noch nicht kapiert, dass wenn ich den Rainer sehe, dass die Rita nicht mehr da ist. Sie ist irgendwo, sie muss irgendwo sein. Sie ist schon bestimmt irgendwo, weil der Rainer da ist. Ja, und der Schmerz. Aber da müssen wir auch diese Gegenwart, da raubt uns der Feind diese Gegenwart Gottes. Und da merken wir, wir merken oft nicht, wie uns die Freude am Leben geraubt wird. An unserem Gott, die Freude an unserem Gott, an unserem Christsein. Bist du froh über dein Christsein? Ja, das ist sehr schön. Das ist gut. Das muss immer wie aus der Pistole geschossen kommen. Ja, aber es ist gut, uns mal darüber Gedanken zu machen. In unseren Familien ist es wichtig. Habe ich Freude an meiner Familie, an meine große Familie? Oder habe ich bereits akzeptiert, dass es nicht funktioniert, dass die sowieso mich abgestempelt haben als irgendwelchen religiösen Spinner? Und habe ich mich mit der Situation arrangiert? Anstatt mit Jesus darüber zu sprechen und in seine Gegenwart einzutauchen in diesem Punkt, in diesem Thema. Weil Gott hat ein Thema, Gott hat eine Meinung über jeden einzelnen Situation, die ich gerade da erwähnt habe. Und da gibt es noch mehr, es gibt noch viel mehr. Und wie bei den Israeliten bereits wir gesehen haben oder gehört haben, ist die Gegenwart Gottes so von großer Wichtigkeit. Die Gegenwart Gottes, in die Gegenwart Gottes werden wir verwandelt. An dem Punkt. Unser destruktiver Gedanke über uns selbst müssen auf einmal weichen. Die haben keine Macht mehr. Wenn du vor Gott stehst und dich eigentlich blöd und dämlich und zu dick oder zu dünn oder zu schwach oder zu stark fühlst oder depressiv bist, hey, vor Gottes Angesicht, vor Gottes Gegenwart muss das erstmal weichen. Dann erkennen wir ihn, wo wir abgebogen sind, wo wir auf falschen Wegen waren, wo wir vielleicht den Feind zu sehr Ohr gegeben haben, wo wir zu viel uns haben was sagen lassen. Ja, wir haben zu viel den Feind zugehört. Die Kritik über uns selbst, die Kritik über unseren Nachbarn, über unseren Kollegen, ja, denen haben wir zu viel Ohr gegeben. Und so hat versucht der Feind, uns aus dieser Gegenwart Gottes rauszuziehen. Der Heilige Geist will uns hier eine Hilfe sein, indem er uns die ausweglose Situation aus Gottes Blickwinkel zeigen möchte. Er möchte uns Gottes Perspektive über unsere Situation zeigen. Er möchte uns zeigen, hey, ist gut. Deine Arbeit ist echt stressig. Elke, deine Arbeit ist stressig, ja. Ich will dir mal meine zeigen. Ich will dir meine Sichtweise zeigen, was du da dabei bist. Ich will den Jochen als Lehrer in der Schule, ich will ihn gebrauchen, dass er ein Licht ist bei diesen Schülern, die oft sehr, sehr schwer sind. Hey, ich bewundere alle Lehrer echt, alle Erzieher, die echt mit Kindern zu tun haben. Ihr müsst in die Gegenwart Gottes sein. Ihr müsst ihn mitnehmen. Er will mit euch gehen. Wenn wir die Perspektive Gottes erreichen und sehen, da verändert sich was in uns. Und das, da in dem Punkt, da kommt die Freude auf. In dem Punkt, wo ihr das seht, wo wir sehen, hey, Gott ist hier. Gott ist hier. In diesem Punkt, da steigt bei euch eine Freude auf. Eine Freude, die ganz tief geht. Einen Frieden, die ganz tief geht. Weil Gott ist in Control. Gott ist derjenige, der alles im Griff hat. Ihr versteht, wir verstehen es auf einmal. Hey, er hat's. Er hat's. Er weiß, um was es geht. Er hat den Überblick. Oh Gott sei Dank, du hast den Überblick. Wow, ich habe schon gedacht, ich müsste da irgendwo auf Mount Everest gehen, um diesen Überblick zu kriegen. Aber das kann ich nicht. Unmöglich. Unmöglich. Wir können das nicht. Aber mit seiner Perspektive, da können wir das sehen. Er will uns das zeigen. Und da kommt diese Freude auf. Die Freude zu wissen, Gott hat alles im Griff. Es ist alles unter seiner Kontrolle und ich darf die Dinge, die mir Sorgen machen, loslassen und ihm machen lassen. Wir hatten früher mal so diesen einen super tolles Lied von John Potter, war das? Nicht Harry Potter, sondern diese Trot Potter. Don Potter, es hieß Stand back and let you move. Das war so richtig Stand back and let you move. Also lass ihn machen. Stell du dich zurück und lass Gott machen. Stell dich, ey, geh einen Schritt zurück und schau, was er tut. Denn schau, was er tut. Eine Vorfreude, dass er was tun wird. Ich bin schon ganz gespannt, was er tun wird. Die Sache sieht zwar echt Mist aus, aber hey, ich bin echt gespannt, was er tut. Das will ich mal sehen. Und das habe ich mir angewöhnt. Irgendwie, ich will sehen, was er tun wird. Wie er da aus diesem Dilemma uns rausholt. Das hatte ich beim Thomas. Wo ist er denn? Ja, was aus dieser Situation, was er in dir, was er da machen wird. Ja, die Geschichte mit dem Finanz, was wir da hatten. Hey, zurücktreten. Gott, hey, ich bin schon froh zu sehen, was du tun wirst. Es sieht echt beschissen aus. Es sieht echt, und es kommt noch schlimmer. Aber du weißt es, ich bin echt gespannt. Ich bin echt gespannt. Und wenn wir diese Haltung einnehmen, dann, was passiert dann? Wir gehen gestärkt aus der Gegenwart Gottes. Also wir nicht aus der Gegenwart, sondern wir blicken von der Gegenwart, also wir stehen in der Gegenwart und blicken hinaus und sind gestärkt. Und da, wenn wir da sind, in dem Punkt da sind, da kommt die Kraft. Da ist diese Stärke, die da war. Hey, der Herr, da hieß es nochmal, die Freude am Herrn, in der Gegenwart vom Herrn, das ist die Stärke. Da sind wir stark. Das ist unsere Stärke. Versteht ihr? Versteht ihr jetzt den Satz? Da sind wir stark. Denn dann sind wir bewaffnet. Wir sind gestärkt. Wir wissen, wo wir jetzt rangehen. Wir wissen, hey, Gott hat es in der Hand und hey, ich weiß, sowas, etwas Einfaches wird mich jetzt nicht mehr umhauen, denn er ist bei mir. Und wisst ihr, wer sich darüber ärgert? Natürlich der Feind. Er möchte uns natürlich ganz klein halten. Er hasst das. Warum? Weil er, wenn er uns fertig macht, er am meisten Gott Leid zutut. An erster Stelle wieder Gott Leid zufügen. Und dann greift er nämlich uns an. Eltern, ihr wisst, der Punkt eurer Achillesferse sind eure Kinder. Stimmt's? Wenn jemand euch wirklich wehtun möchte, dann dann ist es, dann geht er an euren Kindern dran. Wenn eure Kindern schlecht geht, geht es dir am schlechtesten. Dann sagst du irgendwann mal, Herr, gib's mir doch. Ich ertrage, ich werde das tragen, aber nicht meine Kinder. Ja, das ist so. Und das weiß der Feind. Also haben wir die Aufgabe, wirklich uns an dem Herrn zu halten, in seiner Gegenwart zu sein. Wir müssen seine Gegenwart suchen. Nicht, ich meine nicht jeden Tag beten nein. Hey, leben mit ihm. Er ist ständig da. Uns bewusst sein, hey, wenn wir fahren und wir sehen etwas, was nicht so gut läuft, ist dein erster Gedanke, selber schuld. Wärst nicht über Rot gefahren? Nein, sondern Herr, oh Mann, Herr, mach, dass es gut läuft, dass niemand, dass nur Blechschaden ist oder wie auch immer, dass euer Gedanke sofort an dem Herrn ist. Versteht ihr? In seiner Gegenwart sind wir stark. Jesus wird auf einmal sichtbar in uns, sichtbar und erfahrbar. Menschen, mit denen wir zu tun haben, spüren den Frieden und die Hoffnung, die wir mit uns tragen. Weißt du, dass das die Stärke ist? Wenn die Kinder den Jochen sehen und er ist voll mit dem, der strahlt Jesus aus. Hey, die Kinder sind, die Jugendlichen wissen, sie lieben ihn. Sie wissen nicht warum, er ist ja wahrscheinlich viel kleiner als sie, weil deine Schüler sind wahrscheinlich riesengroß. Aber ja, wir strahlen Jesus aus. Nicht an erster Stelle Delcy oder Heide oder Diana. Nein, wir strahlen zuerst Jesus aus. Wenn wir in seiner Gegenwart sind, strahlen wir automatisch Jesus aus. Und die Menschen, die sind perplex. Die wissen, die Leute, die wir, unsere Nachbarn, es ist angenehm, mit uns zu reden. Auch wenn wir vielleicht ein bisschen verknatscht aussehen, weil wir verschlafen haben oder sonst immer. Irgendwie. Wir haben unsere Kanten, aber wenn Jesus mit uns ist, dann strahlen wir ihn aus. Wir haben gute Begegnungen. Die ergeben sich einfach. Mit unseren Geschwistern, es geschieht einfach, weil Gott das möchte. Er möchte, dass du ihn ausstrahlst. Und hey, Gott ist anziehend. Jesus ist echt super anziehend. Deswegen sind die Leute ihm nachgegangen. Die wussten das nicht, wer er war. Die hatten kein Handy, wo sie mal nachkugeln mussten oder so oder konnten. Nee, Sie haben es gespürt, da ist was in dem. Und hey, wenn Jesus in uns ist, es ist dasselbe, nur sieht er ein bisschen anders aus. Wir haben kein Bart und wie Frauen sehen, dürfen Frauen bleiben. Aber Jesus strahlt durch uns raus. Und noch mehr, hier werden andere Menschen von diesem Handeln angesteckt, Gutes zu tun. Also Menschen, die mit uns Begegnung haben, sie werden auf einmal auch Täter. Hey, du hast multipliziert. Sie werden auf einmal, sie machen gute Sachen. Wir haben letztens mal was erlebt, die Jolanda und ich. Wir haben uns ein bisschen in die Haare gekriegt. Laura ist ja zurzeit nicht da. Deswegen sind halt wir ein bisschen, sind auch kontrovers so ein bisschen. Wir sind uns sehr ähnlich und dabei passiert halt sowas. Und wir haben dann gesagt, ach, weißt du was, Mama, lass uns in die Stadt gehen und trinken Kaffee miteinander, oder? Gute Idee, gut, also gehen wir. Ja. Es ist schon irgendwie, anders, aber ja, wir haben gewagt. Und da waren wir in der Stadt. Und da waren wir in Maximilian, es hat geregnet oder irgendwie so, weil das Wetter war nicht so super. Und der Levi war auch dabei und wir laufen da Maximilianstraße und wir sehen, wir haben erst angefangen, ne? Und wir haben noch nicht den Kaffee gefunden, was trinken wollten. Und in dem Aufwasch sehen wir, dass eine Frau neben uns, oder die da versucht hochzugehen, sie war wohl auf dem Boden gesessen und hat gebettelt. Und die steht auf oder versucht aufzustehen und sahen auf einmal, warum sie nicht so richtig aufstehen konnten. Weil sie nämlich ziemlich kaputte Schuhe hatte. Sie hat zuerst mal ihre Füße in eine Tüte gewickelt gehabt und dann in irgendwie eine Art Schuh oder Turnschuhe, die total, total kaputt waren, versucht sich reinzuzwängen und rein zu jonglieren. Und damit sie nicht abrutscht. Also es war echt, wir haben gedacht, wow, wir gucken uns an. Und dann hat sie schon ihren Becher so uns gezeigt. Jolanda und ich gucken uns an und sagen, hey, Geld geben wir ihr nicht. Nee, wir holen und kaufen ihr ein paar Schuhe. Okay, Jolanda, Mama, genau dasselbe wollte ich dir auch sagen. Okay, geh du, es ist blöd, wenn wir zu dritt da reingehen und so und vielleicht ist ihr das peinlich. Ich gehe zum Kaufhof und du kannst ja mit ihr Schuhe kaufen gehen. Also ja, gut, okay, machen wir. Und dann bin ich zu der Frau hin und dann haben wir gesagt, jetzt, nein, Geld kriegst du nicht, aber neue Schuhe. Und ja gut, okay, sind wir. Bötecker war gerade gegenüber und ich habe gedacht, ich habe mir noch nie von Bötecker Schuhe gekauft, Kaffee sowieso nicht, aber Schuhe, ich habe mir noch nie, weil die sind mir alle viel zu teuer. Und dann, wow, okay, Herr, wenn du keinen anderen hast, kein anderes Geschäft, dann gehen wir dorthin. Weil die Frau, die war wirklich ziemlich wackelig auf ihren Beinen. Wir sind dann reingegangen, die haben natürlich alle ziemlich komisch geguckt, könnt ihr euch vorstellen. Zuerst haben sie gesagt, oh, haben Sie Ihre Mutter dabei? Und da habe ich gesagt, nein, das ist nicht meine Mutter, wir brauchen neue Schuhe. Ah, für Sie oder für Sie? Und da sagt er, für Sie. Also ich habe ja gute Schuhe, aber schauen Sie mal, was sie anhat. Und dann guckt die einmal, ah, okay. Dann gehen Sie gleich nach oben. Nach oben nehmen Sie den Fahrstuhl und gehen Sie nach oben. Okay, wir sind hochgegangen, da hatten wir dann gut Platz. Und naja, dann war das etwas schwierig, weil diese Frau eben total geschwollene Füße hatte. Ihr könnt euch vorstellen, also war nicht gut. Und es war sehr schwer, für sie Schuhe zu finden. Und die Leute dann immer, also haben die Schuhe gebracht und haben zuerst auf den Preis geguckt und dann mir dann gegeben und so versucht, mir möglichst günstige Schuhe anzubieten. Aber die haben alle nicht gepasst. Und die günstigsten Schuhe, die sie mir vorgeschlagen haben, waren um die 50 oder 70 Euro. Und da habe ich gedacht, wow, gut, Herr, du hast Geld, ich habe keins, aber du heißt es. Und dann, das Tolle war, in 0,x, wir haben wirklich versucht, Schuhe für sie zu finden und auf einmal der ganze Bödecker, also der ganze Laden, alle sämtliche Verkäufer waren unterwegs, um Schuhe für diese Frau zu finden. Sind in den Keller gegangen, sind in den Speicher gegangen, sind überall hingegangen, haben mir dann irgendwann, haben sie aufgegeben, auf die Preise zu gucken, Hauptsache irgendwelche Schuhe für diese Frau, haben sie nicht solche, die Boots so vor früher so, wenn man Schnee ist, so, die sehen immer so groß und gemütlich aus und die, das haben wir nicht mehr, diese Zeit, die ist schon längst rum Und er hat gesagt, oh Mann. Und dann habe ich gesagt, wieder einen Schuh in der Hand gehabt. Und dann habe ich gesagt, Herr, du hast gesagt, dass ich ihr die Schuhe kaufen soll. Also musst du jetzt auch ein paar Schuhe für uns finden. Habe ich so laut gesagt. Und die gucken mich da an und denken, die Frau braucht auch was. Aber das Ding war, hey, auf einmal waren alle darauf bedacht, dieser Frau was Gutes zu tun. Sie wollten eben diese Barmherzigkeit, dieses Ding, jemand was Gutes zu finden, das hat sich multipliziert. Jeder hat dann geguckt, hey, ja, hatten wir nicht da oben doch von dieser und dieser und von dieser Marke, hatten wir nicht welche, haben wir bestimmt. Und so ging es dann. Gut, irgendwann, hurra, wir haben einen Schuh gefunden, wunderbar, raus hier, ne, weil ich wusste erst, dass die Laura, die Jolanda auf mich wartet. Und dann sagt die Frau zu mir, also die, ja, die wir gerade bedient haben, sagt zu mir, und ich, was, sie hat Rumänisch gesprochen, aber auch das weiß ich nicht genau, ob sie Rumänisch gesprochen hat. Und ich, ja, und dann sagt die Frau zu mir, sie will auch, dass sie ihnen was zum Anziehen kaufen, glaube ich. Und ich sage, sie wollen eine Jacke oder ein Pulli. Nee, Pulli wollte sie. Und dann kommt sie, die nebendran war, und meinte, wissen Sie was, Sie brauchen ihr nichts zu kaufen. Ich habe zu Hause ganz viele tolle Sachen. Die bringe ich gleich heute Mittag. Wenn ich nach Hause gehe, bringe ich Ihnen mit. Und dann können Sie ihr das geben. Ja? Und ich dachte, oh, das wäre super toll. Ich bin zwar nicht mehr da, weil ich dann nach Hause muss, aber die Frau sitzt ja gerade hier gegenüber. Dann können Sie einfach rübergeben und ihr das geben. Ja, genau, das machen wir. Super, okay. Also, dann brauche ich das nicht. Noch nicht, dass ich das nicht wollte, sondern Gott hat es nicht gesagt. Er hat es mir nicht gesagt. Okay, wir sind dann zur Kasse gegangen. Unterwegs zur Kasse sagt die Frau, zeigt auf ein paar Socken. Ja, und ich dachte, oh, die Socken, ja, okay, Socken rausgeholt. Nein, die großen. Und habe gedacht, die etwas günstigere so. Nein, die da oben, die ist so lange, also saus, große, für größere Füße. Und ich hole es runter, zwei Stück für 25 Euro. Okay. Gut, okay, machen Sie das auch bitte dazu, sage ich zu der Frau. Und die nimmt es. Nein, wissen Sie was? Das bezahle ich, sagt die Kassiererin. Das bezahle ich, das nehmen Sie so mit. Ist schon okay, schon okay, schon okay. Ja? Da habe ich gedacht, hey, das ist es. Wir sind dann rausgegangen, von dann, ich habe die Frau nicht wieder gesehen. Aber das hat mir gezeigt, hey, es ist ansteckend. Wenn wir Jesus mit uns tragen, ist ansteckend. Es ist ansteckend. Gott macht, gebraucht dich, um wirklich Menschen wieder zu gebrauchen. Ja, wir sind Träger von Jesus. Und wir dürfen uns wirklich in sein, wenn wir in seiner Gegenwart sind und da hineingehen, wo, bleiben und nicht loslassen, uns nicht einfach von Kleinigkeiten überrumpeln lassen und uns aus seiner Gegenwart rausreißen lassen. Geschehen solche Dinge. Wir strahlen Sicherheit, Hoffnung und Ruhe aus. Und das ist, wonach sich die Menschen sehnen. Das ist das, was die Leute draußen suchen. Und das Schöne ist, du brauchst nicht groß hingehen und etwas zu tun, sondern es kommt auf dich zu. Die Dinge, die guten Werke, die bereitet Gott schon vor. Die wirst du finden, in der wirst du reingehen, weil Gott sie vorbereitet hat. Und ich möchte dich ermutigen, dass du da hineingehst, ohne irgendwelche Ängste, weil Jesus mit dir ist. Weil er was machen will. Ich wünsche, dass du sogar so diese Spannung in dir spürst. Hey, ich bin gespannt, was da jetzt Gott wieder draus macht. Wag es. Und jetzt zurück zu dem, zu unserem Vers. Die Freude am Herrn ist unsere Stärke. Ich würde mal so sagen, als mir kam noch mein Satz, die Freude am Herrn ist der Landeplatz für meine Veränderung. Die Freude am Herrn ist der Landeplatz, wo ich verändert werde, wo die Gegenwart auf einmal da ist. Und die Stärke ist der Zugang zu meinen Mitmenschen. Die Stärke, wie ich, wenn ich da rausgehe, das ist der Zugang zu den Leuten, ja, wo Jesus einfach agieren darf durch mich. Ja? Und ich möchte dich einfach ermutigen, ich lasse jetzt mal ein paar Minuten oder Sekunden sacken, dass du dir mal ein bisschen Gedanken machst und dich mal selber fragst. Habe ich die Freude am Herrn irgendwo verloren? Habe ich resigniert bei Sachen, wo er nicht mehr da ist? Habe ich seine Gegenwart verlassen und habe meine eigenen Gedanken und was ich für richtig halte, versucht zu leben? Überleg mal, welche Dinge haben dich davon abgehalten, wirklich vor Gott zu treten? Mit welchen Dingen hast du dich arrangiert, dass sich sowieso nichts verändern wird? Ich möchte dich einfach, möchtest du wieder in diese Gegenwart, in diese Freude hineingehen? In diese Freude, wirklich Gott zu spüren? Gott, wo du authentisch bist, wo du weißt, hey, Jesus ist mit mir. Ich weiß nicht, was er machen wird, aber er ist mit mir. Das ist die Hauptsache. Möchtest du wieder in diese Freude und Gegenwart in deinem Herrn hineinkommen und Veränderung erleben? Möchtest du wieder stark werden? Ich möchte dich einfach fragen bitten, wenn du gemerkt hast, ups, da könnte ich eigentlich wirklich nochmal dran gehen und Jesus da lassen, da hineinlassen, dass du einfach aufstehst. Dass du einfach mal aufstehst und Gott sagst, hey, da will ich dich hineinlassen. Da möchte ich einfach wieder in deine Gegenwart sein. Dann würden wir gerne für dich beten. Jesus, ja, Jesus, ich möchte dir danken für meine Geschwister. Ich danke dir, Vater, für meine Geschwister, die so ehrlich sind. Und Herr, du weißt, wo sie einfach deine Gegenwart, deine Freude verlassen haben, die Freude an dir verloren haben. Und Vater, ich möchte dich jetzt einfach bitten. Und ich möchte euch, die sitzen, dass ihr euch einfach umschaut und für die Leute einfach betet, die Hände ausstreckt. Und Vater, ich bitte dich, dass du meine Geschwister einfach wieder neu begegnest. Dass du sie neu anrührst. Dass du ihnen neu zeigst, du hast die Sache in Kontrolle. Zeig ihnen, wo sie abgebogen sind. zeig ihnen, wo sich Dinge vielleicht verändert haben und sie haben das nicht gesehen. Vater, ich bitte dich, dass du sie begegnest, dass du ihnen zeigst, dass du die Stärke bist, dass du unsere Stärke bist. Zeig ihnen und Herr, entfache diese Freude an dir. Entfache diese innige Freude, die nur du geben kannst. Die nur bei dir ist. Dieses Kribbeln im Bauch, das die Freude ausbricht. Herr, ich bitte dich, dass du das machst, weil ich weiß, sie sind stark, Herr. Sie gehen stark da heraus. Vater, ich danke dir, Herr. Ich danke dir für jeden Einzelnen. Und Gott segne euch. Gott segne euch. Und ich sage euch eines zu. Seid gespannt, was Gott mit euch machen wird. Seid gespannt, was geschehen wird. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Herr. Amen. Ihr dürft euch setzen und die Sonja macht gerade noch mal weiter.
Das war ein Vortrag aus der Vineyard Speyer. Um mehr Informationen über uns zu erhalten oder eine Rückmeldung oder ein Zeugnis zu geben, laden wir Sie ein, mit uns Kontakt aufzunehmen. Zum Beispiel per Telefon in Deutschland 06 232 26 996 oder per Mail über info@vineyard-speyer.org. Wir beten, dass diese Botschaft Sie weiterhin segnet und dass die Freude am Herrn Ihre Kraft ist.